Wir wollen weitermachen mit den messianischen Prophetien. Nachdem wir letztes Mal die Psalmen und die Sprüche betrachtet haben, wollen wir uns heute dem Buch Jesaja zuwenden. Das wird teilweise eine Wiederholung sein, aber nur teilweise, weil wir das Buch ja noch nicht ganz durchgenommen haben. Der eine oder andere wird draufkommen, bei welcher Stelle wir anfangen im Buch Jesaja. Das ist eine ganz bekannte, die eigentlich jeder Christ kennen sollte. Und zwar Jesaja 7, Vers 14. Da heißt es, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Und in Vers 15 heißt es, Dickmilch und Wildhonig wird er essen, bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Denn ehe der Knabe versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen, wird das Land, vor dessen beiden Königen dir graut, verlassen sein. So, wir wissen ja, dass diese Stelle von den Bibelkritikern sehr gerne umgedeutet wird, dass man sagt, das Wort, das hier für Jungfrau verwendet wird, das bezeichnet eigentlich eine junge Frau und diese Stelle sagt nichts anderes aus, als dass eine junge Frau schwanger werden wird und einen Sohn gebären wird und ihm den Namen Immanuel geben wird. Das stimmt so nicht. Wenn wir die Stellen anschauen, in denen dieses Wort verwendet wird, dann hat es immer die Bedeutung wirklich von Jungfrau. Und so haben es auch diejenigen erkannt, die diese Septuaginta verfasst haben, die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, die im 3. Jahrhundert vor Christus angefertigt wurde. Sie haben für das griechische Wort auch ein Wort verwendet, das eindeutig Jungfrau bedeutet und nicht etwa junge Frau. Dazu kommt, dass es hier heißt, der Herr selbst wird ein Zeichen geben. Er wird euch ein Zeichen geben. Und eine junge Frau, die schwanger wird, da muss man sich natürlich fragen, was für ein Zeichen soll das sein? Es werden ständig junge Frauen schwanger. Aber eine Jungfrau, die schwanger wird, das ist wirklich ein Zeichen. Das ist etwas Besonderes. Das ist etwas, was nur Gott selbst bewirken kann. Ein weiterer Einwand, der dann natürlich dann kommt, ist Vers 15 und 16, da heißt er, denn ehe der Knabe versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen, wird das Land vor dessen beiden Königen dir graut verlassen sein. Da wird gesagt, ja, das sieht man ja, dass es hier nicht um die Zukunft geht, um die ferne Zukunft, sondern es geht um die Zeit damals, nämlich um die Zeit dieser beiden Könige. Und somit bezieht diese Prophetie sich auf Ahas, dem sie ja gegeben wird, und nicht auf eine spätere Zeit, in der dann der Messias geboren wird. Hier wird nicht beachtet, dass wir hier zwei Prophetien haben, und zwar gibt es das in der Schrift immer wieder, dass ein Vers sich auf eine Zeit bezieht, der andere Vers sich auf eine andere Zeit bezieht. Und vor allem in Jesaja haben wir oft so Zeitsprünge drin. Und wir müssen hier den Zusammenhang beachten, nämlich erstens, Jesaja wurde aufgefordert, seinen Sohn mitzunehmen. Also in diesem Gespräch mit dem König Ahas ist auch der Sohn Jesajas dabei. Das sehen wir eben am Anfang des Kapitels, wo diese Aufforderung dann drinnen steht, in Vers 3, wo es heißt: Geh doch hinaus dem Ahas entgegen, du und dein Sohn Schear-Jaschub, an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches zur Straße des Walkerfeldes. Also das müssen wir uns, die Situation müssen wir uns vor Augen malen. Jesaja geht dorthin mit seinem Sohn und trifft den König Ahas. Und wir müssen uns natürlich fragen, warum sagt Gott ihm ausdrücklich, dass er seinen Sohn mitnehmen soll. Und das ist ganz klar, weil die zweite Prophetie einen Bezug hat zu seinem Sohn. Die erste Prophetie in Vers 14, die ist gerichtet an das Haus David. Nämlich in Vers 13 heißt es, darauf sprach Jesaja: Höre doch, Haus David, ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet? Müsst ihr auch meinen Gott ermüden? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Also das Zeichen ist euch, ist es gerichtet an das Haus David. Das ist die Botschaft an das Haus David, zu dem auch Ahas gehörte. Und diese Botschaft lautet: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Wenn die davidische Dynastie fällt und nicht mehr an der Macht ist und vernichtet und zerstört wird, kann natürlich aus dem Haus David der Messias nicht kommen. Aber Gott selbst wird dafür sorgen, dass aus dem Haus David der Messias kommen wird, und zwar durch eine Jungfrau. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und ihm den Namen Immanuel, Gott mit uns, geben. Und somit, Vers 14 ist eine Prophetie, die sich auf fernere Zukunft bezieht, gerichtet an das ganze Haus David, und ist eine Verheißung an das Haus Davids auch, dass das Haus David bestehen wird, nämlich aus dem Haus Davids wird der kommen, der dann auf dem Thron Davids sitzen wird, nämlich der Messias. In Vers 15 fängt dann die zweite Prophetie an, und die bezieht sich auf den Sohn Jesajas. Es heißt: Dickmilch und Wildhonig wird er essen, bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Denn ehe der Knabe versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen, wird das Land vor dessen beiden Königen Dirkraut verlassen sein. Hier sehen wir, es ist nicht mehr an euch, also nicht mehr an das Haus David gerichtet, sondern es heißt, das Land vor dessen beiden Königen Dirkraut, nicht vor dessen beiden Königen Euchkraut. Vor dessen beiden Königen Dirkraut, das heißt, hier haben wir eine Prophetie für Ahas selbst. Ahas selbst wird das miterleben. Ehe der Sohn Jesajas versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen, also ehe er ein gewisses Alter erreicht hat, in dem er Unterscheidungsvermögen hat, schon noch vorher, wird das Land vor dessen beiden Königen Dirkraut verlassen sein. Also das wird Ahas mit seinen eigenen Augen miterleben. Also hier zwei Prophetien, und manche gehen wirklich her und sagen, ja, es ist, das Ganze ist eine Prophetie, und die Jungfrau bezieht sich einmal wirklich auf eine Jungfrau und einmal auf eine junge Frau. Also hätte diese Prophetie eine doppelte Erfüllung. Erstens wird eine junge Frau schwanger in der Zeit Ahas, und das Land wird dann verlassen sein, ehe dieser Sohn ein gewisses Alter erreicht hat. Und das zweite Mal, die zweite Prophetie, die in der einen Prophetie drin ist, ist die zukünftige, wo sich es wirklich auf eine Jungfrau bezieht. Und dann bezieht sich es auf Jesus. Und wie kann man dann noch rechtfertigen, auch gegenüber Juden, wie kann man dann noch rechtfertigen, dass eine Jungfrauengeburt ganz klar vorausgesagt wurde, wenn man diese eine Prophetie, wie sie sagen, dann verdoppelt und Jungfrau einmal das und einmal das bedeutet. Ja, von der Schrift her ist es ganz klar eine Jungfrau und nicht eine junge Frau. Es ist ein Zeichen, und dieses Zeichen ist eben dieses Wunder, dass die Jungfrau schwanger wird und einen Sohn gebärt, der eben selbst von Gott gezeugt wurde. Wie es heißt, heute habe ich dich gezeugt, wie wir ja auch schon gesehen hatten in Psalm 2. Also so viel zu 7, Vers 14. Diese Stelle wird auch zitiert im Neuen Testament, das ja in Griechisch verfasst ist. Und auch da im neutestamentlichen Zitat wird das Wort verwendet, das eindeutig Jungfrau bedeutet. Wir gehen weiter zu Kapitel 8. Ab Vers 9. Da heißt es: Schließt euch zusammen, ihr Völker, ihr werdet doch zerschmettert. Horcht auf, ihr alle in fernen Ländern, rüstet euch, ihr werdet doch zerschmettert. Ja, rüstet euch, ihr werdet doch zerschmettert, schmiedet einen Plan, es wird doch nichts daraus, verabredet etwas, es wird doch nicht ausgeführt, denn Gott ist mit uns. Ihr könnt mal sagen, ja, was hat das mit dem Messias zu tun? Wir sehen hier erstmal eine Aufforderung an die Völker, schließt euch zusammen. Ja, sie werden aufgefordert, schließt euch zusammen, schmiedet doch gemeinsam einen Plan, rüstet euch gemeinsam, um gegen Gott anzukämpfen und natürlich gegen sein Volk, gegen das Volk Israel anzukämpfen. Aber es wird dann gleich gesagt, ihr werdet doch zerschmettert. Horcht auf, in fernen Ländern, ihr werdet doch zerschmettert. Rüstet euch, ihr werdet doch zerschmettert. Dreimal wird es wiederholt, ihr werdet doch zerschmettert. Und dann schmiedet einen Plan, es wird doch nichts daraus, verabredet etwas. Es wird doch nicht ausgeführt. Was ist der Plan dieser Völker, sogar der fernen Völker? Der Plan der Völker ist es, gegen Israel zu kämpfen, gegen Israel die Heere zu versammeln, gegen Israel heraufzuziehen und Israel vernichtend zu schlagen. Israel auszulöschen, sodass das Land nicht mehr existiert. Und das wird geschehen im Rahmen des Endzeitgeschehens, wird das auch der Plan sein, den sie schmieden werden. Aber der Plan wird nicht ausgeführt und hier wird ein Grund gegeben, denn Gott ist mit uns und im Hebräischen kann man sagen, wegen Immanuel. Gott ist mit uns, da steht eben Immanuel wieder im Hebräischen, was hier übersetzt wurde, denn Gott ist mit uns, aber man kann auch übersetzen, wegen Immanuel. Ja, Immanuel, der Messias, ein Titel für den Messias, er wird mit dem Volk Israel sein, er wird das Volk Israel verteidigen und deswegen wird dieser Plan, den die Völker schmieden, nicht ausgeführt werden. Dann in Kapitel 9, ab Vers 5, da heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und des Friedens wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige, mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Also hier wird von einem Kind gesprochen, das geboren wird, ein Sohn, der uns gegeben wird, also dem Volk gegeben wird. Und dieses Kind wird herrschen. Das heißt, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Also ganz klar, ein Kind, das geboren wird, um zu herrschen. Und jetzt bekommt dieses Kind ganz besondere Namen, Namen, die auf Gott selbst hinweisen, die eigentlich nur Gott selbst zustehen und auch in anderen Stellen in Jesaja für Gott verwendet werden. Das erste ist wunderbarer Ratgeber. Das ist ein Name. Es ist hier in der Schlachtübersetzung leider zwei Namen gemacht worden, aber wir haben hier immer Paare, also wir haben hier immer ein Namen bestehend aus zwei zusammengesetzten Wörtern. Das erste ist wunderbarer Ratgeber, dann starker Gott, Ewigvater und Friedefürst. Auch das letzte, auch Friedefürst, sind zwei Wörter, Frieden und Fürst, Friedefürst. Und somit haben wir insgesamt vier Titel, die hier dem Sohn gegeben werden, der geboren wird, nämlich wunderbarer Ratgeber, starker Gott, auch hier ganz klar starker Gott. Das kann sich nur auf Gott selbst beziehen, dann ewig Vater oder auch Vater der Ewigkeit, je nach Übersetzung. Und Friedefürst, und das ist auch ein Vorrecht des Messias, dass er der Friedefürst sein wird, dass er kommen wird, um Frieden zu bringen. Und in Vers 6 bleibt dann kein Zweifel mehr, da heißt es, die Mehrung der Herrschaft und des Friedens wird kein Ende haben auf dem Thron Davids, und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Das heißt, er wird ewig auf dem Thron David sitzen und regieren, und es wird kein Ende nehmen, und an der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Dann gehen wir weiter zu Kapitel 11. Verse 1 bis 2. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Also wo kommt der Zweig her? Er kommt aus dem Stumpf Isais. Die Familie Davids, David ist ja ein Sohn Isais, die Familie Davids war eine niedrige, eine arme Familie, die natürlich durch David zu großem Reichtum und Ansehen kam. Ja, denn David wurde König und allein dadurch, dass er König wurde, wurde er reich und man kann nicht mehr von einer niedrigen Familie sprechen. Und natürlich während dieser glorreichen Zeit von David und dann auch von Salomo hätte niemand gedacht, dass dieses Haus, das Haus David und die Familie Isais wieder zu einer armen Familie werden wird. Aber genau das sagt uns diese Prophetie hier voraus. Auch noch zu Jesajas Zeiten, wie ich schon gesagt hatte, waren die Nachkommen von David auf dem Thron. Nicht immer, aber doch war es so, dass das noch nicht komplett abgebrochen war. Aber es wird eine Zeit kommen, dann, dass das Haus Isai wieder zu einem Stumpf wird. Es wird niedrig werden, es wird arm werden. Und genau das sehen wir auch im Neuen Testament. Im Neuen Testament war es so, dass Josef und Maria arm waren. Ja, sie waren arm, man sieht das auch an dem Opfer, das für Jesus dargebracht wird, das waren Tauben. Und wer nicht genug Geld hatte für ein größeres Opfertier, der durfte aus der Armut heraus auch Tauben darbringen. Und das zeigt uns ganz klar, es war eine arme Familie und keine Familie, die reich ist. Und somit trifft das genau zu, dass der Zweig hervorgeht aus dem Stumpf Isais. Und der Zweig ist natürlich der Messias, so auch der Schößling. Der Messias wird in eine arme Familie hineingeboren. Und dann kommt der Vers 2, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Hier der siebenfache Geist des Herrn, wenn wir Geist des Herrn selbst mitzählen, dann haben wir hier sieben Bezeichnungen und auch Eigenschaften, nämlich Weisheit, Verstand, Rat, Kraft, Erkenntnis und Furcht des Herrn. Hier ist nicht von sieben Geistern die Rede, sondern vom Heiligen Geist, der hier sieben Auswirkungen hat, sieben Eigenschaften hat. Und dieser Geist wird auf dem Messias sein. Und im Neuen Testament wird gesagt, dass Gott den Geist nicht nach Maß gibt. Das bezieht sich auch auf den Messias. Er wird voll ausgerüstet sein, voll ausgestattet mit der Fülle des Heiligen Geistes. Während es bei uns so ist, bei den Gläubigen, obwohl der Heilige Geist in uns wohnt, gibt der Heilige Geist uns gewisse Gaben und er gibt keinem Gläubigen alle Gaben. Jeder Gläubige ist ein Glied am Leib Christi und mit gewissen Gaben eben ausgestattet und ausgerüstet, aber keiner hat alle Gaben und somit sehen wir, dass es hier anders war beim Messias, der voll ausgestattet und ausgerüstet war und man sagen konnte, dass Gott ihm den Geist nicht nach Maß gegeben hat. Hier werden noch einige Dinge dann gesagt über den Messias, mit denen wir uns heute nicht beschäftigen, sondern wir wollen zur nächsten Stelle gehen. Und zwar jetzt springen wir etwas, nämlich zu Kapitel 40. Ab Vers 3. Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen, denn der Mund des Herrn hat es geredet. Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn. Wer ist hier gemeint? Die Frage ist leicht zu beantworten. Es ist gemeint der Vorläufer des Messias. Und diese Stelle wird ganz klar im Neuen Testament auf Johannes den Täufer angewendet. Der diese Stimme ist, die in der Wüste ruft, bereitet den Weg des Herrn. So, warum wird überhaupt gerufen, bereitet den Weg des Herrn? Warum kann der Herr nicht einfach direkt kommen? Diese Vorgehensweise orientiert sich an dem Brauch der damaligen Zeit, dass wenn der König kam, dass ihm der Weg bereitet wurde. Das heißt, der Bote wurde vorweggesandt, er kam zuerst, er ging den ganzen Weg entlang, den der König gehen würde und kommen würde und hat dafür gesorgt, dass dieser Weg auch dem König würdig ist, dass er begehbar ist, dass es nicht sehr hohe Hügel gibt und nicht sehr tiefe Täler. Deswegen die Aussage, jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Ja, wenn dieser Bote da entlang ging, dann war auf einmal Aktion angesagt, nämlich er hat dann die Menschen aufgefordert, er hat ihnen zugerufen, bereitet den Weg des Herrn und alle mussten mit anpacken, auch wenn sie beschäftigt waren mit anderen Dingen, das mussten sie stehen und liegen lassen, denn der König würde kommen und es galt, den Weg für den König vorzubereiten, dass der König dann auch keinen Grund zur Beschwerde hat. Und so kam es wirklich vor, dass gewisse Hügel abgetragen wurden, andere Täler wurden etwas höher gemacht, ja, und ich denke mal, dort, wo das nicht möglich war, hat man sicher einen Weg drumherum geplant. Und so hat Johannes der Täufer diese Aufgabe bekommen. Er hat natürlich nicht einen Weg vorbereiten müssen, auf dem der Messias dann wirklich physisch lang laufen würde, sondern seine Aufgabe war es, das Volk auf das Kommen des Messias vorzubereiten, sie zur Buße aufzurufen, zur Umkehr, sodass sie ihn dann auch würdig empfangen würden. Ja, dass die Herzen die richtige Einstellung haben, um den König zu empfangen, um den Messias zu empfangen. Das war das, was Johannes getan hat. Und deswegen hat er die Taufe zur Buße verkündigt, damit das Volk auch bereit und würdig und die richtige Herzenseinstellung haben würde für das Kommen des Messias. Und dann die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen. Und der Messias selbst steht ja in Verbindung mit der Herrlichkeit des Herrn. Wenn wir lesen im Neuen Testament, dann heißt es, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Die Herrlichkeit des Herrn wurde natürlich erstmal nicht von allen gesehen, das sagen ja die Apostel und ganz speziell die drei Apostel, die ihn gesehen haben, unter ihnen Johannes, die ihn bei der Verklärung gesehen haben, wo sich seine Herrlichkeit gezeigt hat. Die Herrlichkeit war verschleiert oder versteckt durch den Leib des Herrn, dadurch, dass er Mensch wurde. Aber es wird ein Tag kommen, an dem die Herrlichkeit des Herrn von allen gesehen werden wird. Und es wird auch vorher ein weiterer Vorläufer kommen für den Messias, bevor der Messias dann kommt. Das wird Elia sein, der kommen wird und entsprechend diese Aufgabe dann für das zweite Kommen des Herrn übernehmen wird. Dann in Kapitel 42, ab Vers 1. Siehe, das ist mein Knecht, auf den ich mich verlassen kann, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Er wird nicht schreien und keinen Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat und die Inseln werden auf seine Lehre warten. Ja, das ist, wenn wir den Kommentar dazu lesen, dann heißt es, dies ist das erste von vier messianischen Knechtsliedern, nämlich dieses, Kapitel 49, 50, 52. Es gab eine Zeit, da haben die Theologen es sich zur Aufgabe gemacht, in der Bibel Lieder zu entdecken. Und da haben sie die Knechtslieder entdeckt und im Neuen Testament haben sie einige Lieder entdeckt. Im Philipperbrief zum Beispiel, im 1. Timotheus 3, Vers 16 und andere, wo sie gesagt haben, das klingt so poetisch, das muss ein Lied gewesen sein, das Paulus dann zum Neuen Testament dann eingebunden hat in seine Briefe. Und auch hier, das klingt so poetisch, das ist ein Knechtslied. Ja? Und deswegen ist diese Stelle mit den anderen vier bekannt als die vier Knechtslieder. Man muss allerdings sagen, dass es keine weiteren anderen außerbiblischen Hinweise gibt, dass es sich wirklich um Lieder handelte und dass die im Rahmen von einem Gottesdienst oder sonst irgendetwas gesungen wurden. Das ist eher eine Spekulation und deswegen ist das mit Vorsicht zu genießen. Es kann durchaus sein, dass manche Stellen aus der Schrift zu einem Lied gemacht wurden. Ja, das ist gar nicht ausgeschlossen. Aber das einfach aufgrund von der Struktur und dem Aufbau einer Passage zu behaupten, da kann man auch leicht ins Spekulieren reinkommen. Ja. Vor allem würde man sagen, gerade im Neuen Testament bei Paulus, dass er eigentlich das gar nicht selber geschrieben hat, sondern mit eingebunden hat. Er hat es einfach genommen aus Gemeinden, wo es praktisch gesungen wurde und dann in seinen Brief mit eingebaut. Unabhängig davon ist es natürlich klar, dass es besondere Stellen gibt im Buch Jesaja, die vom Knecht Gottes sprechen, von dem Auserwählten Gottes, von dem Messias, dem Knecht des Herrn. Das musste der Messias auch sein. Er würde nicht nur der König sein, er würde nicht nur das Lamm Gottes sein, sondern er würde auch der Knecht Gottes sein. Und somit wird hier gesagt, siehe, das ist mein Knecht, auf den ich mich verlassen kann, mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Wird auch im Neuen Testament sehr deutlich, dass der Vater an dem Sohn Gottes Wohlgefallen hat. Dass der Sohn Gottes den ganzen Willen des Vaters ausführt. Und es heißt hier, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Also der Auftrag des Knechtes ist nicht nur für die Juden, sondern ganz klar, er soll das Recht zu den Heiden hinaustragen. Die Heiden, die ohne Gott in der Welt, ohne Hoffnung sind, sie sollen durch den Messias das Recht bekommen. Er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Also was wird er tun? Er wird sich nicht auf die Straße stellen, Stuhl aufstellen, sich auf den Stuhl stellen und anfangen zu rufen und zu schreien und zu predigen. Das wird er nicht tun, sondern er wird kein Aufhebens machen und noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Das heißt nicht, dass wir das nicht tun sollen. Wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, dann lesen wir doch, dass manches Mal auf der Straße durch die Apostel auch verkündigt wurde, aber es war nicht die Aufgabe des Messias, das war nicht sein Dienst. Er hat aber trotzdem auch an öffentlichen Orten, zum Beispiel auf den Hügeln oder am See, gepredigt und verkündigt, aber eben nicht in der Gasse, nicht auf der Straße. Und das heißt, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Ja, das zeigt auch deutlich auf, dass er speziell zu denen kommt, die geknickt sind, das geknickte Rohr oder den glimmenden Docht, also der Docht, der fast am Ausgehen ist, die keine Kraft mehr haben, die nicht mehr ein noch aus wissen, die nicht weiter wissen, diesen Docht wird er nicht auslöschen. Und das ist auch ein gutes Bild, zum einen für solche, die verzweifeln unter ihrer Sünde, unter ihrer Sündenschuld und Sündennot, genau für solche wird er herkommen. Die Kranken brauchen einen Arzt und nicht die Gesunden. Er kommt, um sie aufzurichten, um sie zu stärken. Und dafür zu sorgen, dass sie die Gerechtigkeit Gottes durch sein Werk, durch sein Erlösungswerk geschenkt bekommen und so frei werden dürfen von ihrer Schuld und Sünde. Und auf der anderen Seite ist es auch eine Ermutigung für Gläubige, die durch Täler gehen, durch Nöte gehen, dass der Herr Jesus sanftmütig ist und demütig und ihnen aufhilft und sie durchträgt. Und sogar wenn sie meinen, verzagen zu müssen, sogar wenn sie meinen, dass ihr Docht auslöscht, wird der Herr da sein und sie durchtragen. Er wird wahrheitsgetreu das Recht hervorbringen. Auch das ist eine Eigenschaft des Messias. Er ist die Wahrheit selbst und er kommt nicht mit Lüge und nicht mit Hinterlist, sondern er bringt alles in Wahrheit. Er bringt das Recht in Wahrheit. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat und die Inseln werden auf seine Lehre warten. Auch wenn es teilweise so aussieht, dass der Dienst des Messias, des Knechtes Gottes, keinen Erfolg haben wird, sehen wir hier ganz klar die Aussage und die Zusage, er wird das Recht gründen und die Inseln werden auf seine Lehre warten. Es geht noch weiter, ab Vers 5. So spricht Gott der Herr, der die Himmel erschuf und ausspannte und die Erde ausbreitete samt ihrem Gewächs, der dem Volk auf ihr den Odem gibt und Geist denen, die darauf wandeln. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden. Dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in Finsternis sitzen. Auch hier sehen wir nochmal zum einen die Bestätigung, er wird zum Bund für das Volk gesetzt werden und zum Licht für die Heiden. Er kommt für das Volk Israel, zum Bund für sie und er kommt auch, um das Licht für die Heiden zu sein. Und er wird dann die Augen der Blinden öffnen, die Gebundenen aus dem Gefängnis führen und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. Sieht sich ganz klar auf den Dienst des Herrn, wird auch im Neuen Testament auf ihn bezogen. Er hilft denen, die gefangen sind in Sünde, in Not, die im Kerker sitzen, die in Finsternis sitzen, die ohne Hoffnung sind. Er ist als das Licht in die Welt gekommen, um ihnen eine Hoffnung zu geben, um ihnen ein neues Leben zu schenken. Wie er selbst sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Dann Kapitel 49. Ab Vers 1. Hört auf mich, ihr Inseln, und gebt Acht, ihr Völker in der Ferne. Der Herr hat mich von Mutterleib an berufen und meinen Namen von Mutterschoß an bekannt gemacht. Er hat meinen Mund gemacht wie ein scharfes Schwert. Er hat mich im Schatten seiner Hand geborgen und mich zu einem geschärften Pfeil gemacht. Er hat mich in seinem Köcher versteckt und er sprach zu mir: Du bist mein Knecht, bist Israel, durch den ich mich verherrliche. Ich aber hatte gedacht, ich habe mich vergeblich abgemüht und meine Kraft umsonst und nutzlos verbraucht. Doch steht mein Recht bei meinem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen. Israel aber wurde nicht gesammelt. Und doch wurde ich geehrt in den Augen des Herrn und mein Gott war meine Stärke. Ja, er spricht: Es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. So spricht der Herr, der Erlöser Israels, sein Heiliger, zu dem von jedermann Verachteten, zu dem Abscheu der Nation, zu dem Knecht der Herrschenden. Könige werden es sehen und aufstehen und Fürsten anbetend niederfallen, um des Herrn willen, der treu ist, um des heiligen Israels willen, der dich auserwählt hat. So spricht der Herr: Zu angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Ich will dich behüten und dich dem Volk zum Bund geben, damit du dem Land wieder aufhilfst und die verwüsteten Erbteile wieder als Erbbesitz austeilst. Damit du zu den Gefangenen sagst: Geht hinaus, und zu denen in der Finsternis: Kommt hervor. Sie werden an den Straßen weiden und auf allen kahlen Hügeln ihre Weide haben. Sie werden weder hungern noch dürsten. Keine trügerische Wasserspiegelung noch Sonne wird sie blenden, denn ihr Erbarmer wird sie führen und zu den Wasserquellen leiten. Ich werde alle meine Berge zum Weg machen, und meine Straßen sollen erhöht werden. Siehe, Diese werden von Ferne kommen und jene dort von Norden und von Westen und diese aus dem Land der Sinim. Jubelt, ihr Himmel, und frohlocke, du Erde, brecht in Jubel aus, ihr Berge, denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich über seine Elenden. Ein sehr langer Abschnitt. Es geht wieder um den Knecht Gottes, und der Knecht Gottes wird hier Israel genannt. Das heißt, du bist Israel, durch den ich mich verherrliche. Und es ist im Zusammenhang ganz klar, dass ein Individuum gemeint wird, nämlich der Messias selbst, der hier den Ehrennamen Israel bekommt, weil er Israel par excellence ist, kann man sagen, er ist wirklich das wahre Israel, in dem Sinne, dass er der vollkommene Gottesknecht ist. Das war das Volk Israel nie. Israel ist nie dem Auftrag nachgekommen, den Gott ihm gegeben hat, aber der Messias, er wird diesen Auftrag vollkommen erfüllen. So wie der Messias hier mit Israel verglichen wird, beziehungsweise das vollkommene Israel ist, so ist auch im Neuen Testament, wird der Messias auch der letzte Adam genannt. Er ist auch der vollkommene Mensch, der wahre Mensch, der wirklich dem entspricht, was Gott sich darunter vorgestellt hat, während kein einziger Mensch, also kein einziger anderer Nachkomme Adams, das wirklich so durchgeführt hat, die Gebote Gottes gehalten hat und vollkommen gehandelt und gewandelt ist. Das bezieht sich nur auf den Messias. Hier im Zusammenhang wird es klar, dass er diesen Titel, diesen Ehrennamen Israel bekommt. Das kann man aber nicht auf andere Stellen übertragen, in denen von Israel die Rede ist. Da ist es ganz klar, dass wirklich das Volk Israel gemeint ist. Wir sehen hier, er wurde von Mutterleib an berufen zu seinem Knecht. Und hier haben wir einen Kontrast: Israel aber wurde nicht gesammelt. Auch hier wird es deutlich, hier bezieht sich wieder auf das Volk Israel, das nicht gesammelt wurde. Und doch wurde ich geehrt in den Augen des Herrn, und mein Gott war meine Stärke. Der Messias würde kommen, er würde in diese Welt kommen, er würde auch zu seinem Volk kommen, sie aufrufen, ihn anzunehmen. Und er würde aber abgelehnt werden, und deswegen wird Israel nicht gesammelt. Und es scheint so, dass der ganze Auftrag des Messias, dass er als Messias für Israel kommt, dass dieser Auftrag fehlschlägt und dass er seine Kraft umsonst und nutzlos verbraucht hat, da sie ihn doch abgelehnt haben. Aber durch die Ablehnung wird er dann das Heil bis ans Ende der Erde. Er wird das Licht für die Heiden werden zu ihm kommen. Und wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, dann wird auch das Volk Israel gerettet werden. Und so wird er beides sein, nämlich zum Bund wird er sein für das Volk Israel und zum Licht für die Heiden. Es werden nämlich aus allen Ländern, aus allen Stämmen, Sprachen und Nationen, werden Menschen zum Herrn finden und werden durch den Messias, durch dieses Licht gerettet werden. So viel zu der Stelle. Wir gehen zu Kapitel 50, ab Vers 4. Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt morgen für morgen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet, und ich habe mich nicht widersetzt und bin nicht zurückgewichen. Meinen Rücken bot ich denen dar, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, wird mir helfen, darum muss ich mich nicht schämen, darum machte ich mein Angesicht wie ein Kieselstein, denn ich wusste, dass ich nicht zu Schanden würde. Der mich rechtfertigt, ist nahe. Wer will mit mir rechten? Lasst uns miteinander hintreten. Wer will gegen mich Anklage erheben? Er trete her zu mir. Siehe, Gott, der Herr, steht mir bei. Wer will mich schuldig erklären, für schuldig erklären? Siehe, sie werden alle zerfallen wie ein Kleid, wie eine die Motte wird sie fressen. Also hier sagt einfach der Messias selbst, dass er Ohren hat, dass er hört, wie Jünger hören, dass Gott ihm das Ohr geöffnet hat. Und in Vers 6 wird auf seinen Widerstand hingedeutet. Das heißt, mein Rücken bot ich denen dar, die mich schlugen. Also den Widerstand gegen ihn, den er erfahren hat. Er hat seinen Rücken dargeboten, denen, die mich schlugen, meine Wangen, denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Hier ist ein Hinweis auf seine Bereitwilligkeit zu leiden, auf seine Bereitwilligkeit, Schmach und Speichel zu ertragen, seine Bereitwilligkeit, gedemütigt zu werden. Und dann ab Vers 7 auch die Zuversicht, dass Gott mit ihm ist, dass Gott ihm hilft, dass er den Auftrag Gottes ausführen darf und dass Gott ganz klar auf seiner Seite steht. Und somit wird auch der Auftrag letztendlich erfolgreich durchgeführt werden. So viel heute. Dieses Thema wird weitergehen, das Thema des Leiden des Messias. In der nächsten Stelle, nämlich in Kapitel 52, Abvers 13. Und dieser Stelle werden wir uns dann nächstes Mal zuwenden. Zusammenfassend durften wir einige Dinge sehen, die uns Jesaja über den Messias sagt, über den Immanuel, über den Knecht Gottes. Es werden einige Eigenschaften geoffenbart, es wird sein Dienst geoffenbart im Buch Jesaja. Und da es so zahlreiche Stellen sind, die wir im Jesaja-Buch haben, hat man eben das Buch Jesaja als das fünfte Evangelium bezeichnet.